Herr Hope, Sie eine Stunde lang fürs Gespräch gewinnen zu können und sich eine Stunde lang mit Ihnen unterhalten zu dürfen, ist im Grunde genommen ein Sechser im Lotto, weil Sie sich als Musikaktivist verstehen, der alleine in diesem Jahr schon durch halb Europa und Deutschland getourt ist und auch schon die Hälfte von USA schon wieder hinter sich hat und jetzt ganz aktuell im März in Kalifornien sein werden und Arizona bereisen werden, im Handgepäck immer die Ex-Lipinski und die aktuelle CD Journey to Mozart. Fangen wir mal mit dem Instrument an. Was ist die Ex-Lipinski?
Die Ex-Lipinski ist ein Trauminstrument, mein Trauminstrument, von Guarneri de Gesù, gebaut 1742. Der Gesù, also sein Spitzname der Gesù, war ein Meister seines Faches. Im Gegensatz zu Stradivari nicht so berühmt zu seinen Lebzeiten. Er hat auch nicht so viel Instrumenten produzieren dürfen wie Stradivari, aber das, was er gemacht hat, sind sensationell. Und dieses Instrument trägt einen Beinamen Ex-Lipinski. Karol Lipinski war ein großartiger Virtuose im 19. Jahrhundert aus Polen, der die Musikwelt teilweise wirklich radikal verändert hat. Er war ein Virtuose, er hat Paganini aufgefordert zum Geigenduellen, das war auch damals so gängig. Und er ist meines Erachtens der einzige Geige, der Paganini geschlagen hat. Also er hat sogar gewonnen gegen Paganini. Und das führte sehr rasch zu einem Bruch in deren Freundschaft. Und als man irgendwann Paganini fragte, wer ist der beste Geige der Welt, sagte er, das weiß ich nicht, aber der zweitbeste ist Lipinski. Und dieses Instrument darf ich nun spielen, nachdem viele wunderbaren Geigen das auch in die Hände hatte. Und das ist sozusagen mein Herz und meine Seele.
Ist das gekauft, geliehen, gesponsert?
Das ist von einer Familie aus Deutschland. Ich bekam irgendwann ein etwas seltsames, aber sehr schönen Anruf von einer unbekannten Dame, die mir erklärte, sie wolle eine Investition machen und ein Instrument kaufen. Und wenn ich möchte, dürfte ich mir ein Instrument meines Wahls aussuchen. Sie würde es dann kaufen und mir zur Verfügung stellen. Das ist ein Anruf, worauf viele ein
Ein
ganzes
Leben lang machen,
Leben
ja.
lang warten. Ich hatte nie gedacht, dass ich je mein Galliano, meine wunderbare Janarius Galliano-Geige, zur Seite legen würde. Ich war mehr als zufrieden mit diesem Instrument und dies gehört mir auch. Aber dann bekommt man ein solches Instrument in die Hände und man merkt, es ist ein Unterschied, als würde man einen wunderbaren Rennwagen und Sportwagen fahren und plötzlich ist man in einem Formel-1-Wagen. Man fährt nicht mehr, sondern man fliegt.
Und mit der haben Sie dann auch die Journey zu Mozart, die Reise zu
Richtig.
Mozart gemacht.
Richtig.
Wohin führt diese Reise?
Diese Reise ist zweigleisig eigentlich. Zuerst erzählt es ein bisschen meine eigene Reise mit dem Zürcher
Dessen Direktor Sie seit 2 Jahren sind?
Das ist richtig. Und dieses Orchester hörte ich zum ersten Mal als Vierjähriger in Sahnen, in der Nähe von Gstaad, wo Yehudi Menuhin sein Festival hatte. Und das Orchester war eine Art Residenzensemble. Die waren den ganzen Sommer dort und haben ständig gespielt. Und ich war ständig in deren Proben, teilweise auch Konzerten. Und durch ihren großartigen Chefdirigenten damals, Edmond de Stutz, habe ich dieses Orchester mit Mozart zum ersten Mal gehört. Aber auch mit Vivaldi und Beethoven und Bach. Aber Mozart, gerade Jupiter-Symphonie oder G-Moll-Symphonie, die Violinkonzerten, das waren so magische Momente für mich. Und ich hätte niemals träumen lassen, dass ich 40 Jahre später quasi zurückkehre als Musikdirektor dieses Ensembles. Und bis vor 2, 3 Jahren gab es immer noch Kollegen, die mich von damals gekannt haben, als kleinen Bub. Und das war sozusagen auch oder ist Teil dieser Reise, die dieses Orchester gemacht hat, die ich auch mit ihnen gemacht habe. Aber viel wichtiger ist die Geschichte um Mozart herum. Und ich wollte versuchen, Mozart ein bisschen anders zu beleuchten und durchleuchten, indem ich seinen Zeitgenossen zum Erklingen bringe, teilweise sehr unbekannte Komponisten wie Mislivacek oder Salomon und teilweise sehr bekannte wie Haydn und Gluck. Und durch diese Art des Erzählens Mozart zu versuchen, ein etwas anderes Gesicht zu geben.
Die Zürcher Kammermusiker haben diese CD mit Ihnen eingespielt. Haben Sie sich dann ein ganz besonderes Ambiente dafür gesucht oder sind Sie in den Probenraum gegangen, in den Sie immer gehen mit denen?
Nein, wir sind tatsächlich mit dem ganzen Orchester nach Berlin geflogen und ich wollte in dem Teldex-Studio gehen, weil Teldex-Studio ist für mich ein Ort, wo ich mich besonders wohlfühle. Es ist ein fantastisches Aufnahmestudio. Aber es ist mehr als nur ein Studio. Da ist auch richtig Seele da drin, sowie einen wunderschönen Klang. Und dann, was auch sehr wichtig ist, ein ganz tollen Team. Und ich habe meinen eigenen Produzenten mitgebracht, Christoph Klaassen, der viel beim Hessischen Rundfunk macht und der meine letzten 5 oder 6 CDs alle aufgenommen hat. Aber ansonsten, das Team dort ist hervorragend und die Mischung zwischen uns allen passt einfach sehr gut.
Wir werden ganz am Ende vom Tischgespräch noch was von der CD hören. Bin mal gespannt, was Sie raussuchen von denen, die Sie uns jetzt gerade vorgestellt haben, von den Komponisten. Ihre Reise, Daniel Hope, beginnt in Südafrika, vor 44 Jahren dort geboren. Und damit endet im Grunde genommen auch schon die Hinführung zu Ihrer Nationalität oder die Festlegung Ihrer Nationalität, weil sich in Ihrer Familie so viel mischt. Das ist wie in so einer guten Symphonie. Da kommt irgendwie von allem Schönen, kommt sowas zusammen. Ihr Ururgroßvater Julius Valentin liegt hier in Berlin begraben. Monarchist, kaisertreu, deutsch und Jude, der sich 1893 mitsamt seiner ganzen Familie hat taufen lassen. Woher kommen all die anderen?
Die anderen kommen, also sehr viele davon kommen aus Irland, also väterlicherseits. Gibt es die römisch-katholische Seite, mein Ur-Urgroßvater und Urgroßvater Daniel McKenna. Ich trage auch seinen Namen. Ist als kleiner Junge von Irland abgehauen, da gab es nichts zu essen und hat den nächstbesten Schiff genommen nach Südafrika und hat dann auf der Seite der Engländer gegen die Buren gekämpft, Ende des vorherigen Jahrhunderts. Das heißt, man hat diese irische Seite, dann die deutsche Seite dazu und was diese deutsche Seite angeht, gibt es eine, wie Sie schon sagen, eine strenge preußische Vergangenheit, aber auch eine jüdische, also einer der Ur-Ur-Urgroßväter war der erste Rabbiner von Potsdam zum Beispiel, ein Hanffabrikant zur Zeit von Friedrich dem Großen. Wir haben auch neulich jetzt sein Grab gefunden in Potsdam im jüdischen Friedhof. Und irgendwo zwischen diese Zeit, also zwischen 18. und 19. Jahrhundert, wurde diese Familie quasi eingedeutscht. Ging erstmal zum Namen Falk und von Falk wurde es zu Valentin. Und dann kam dieses besonders kaisertreuer Branche der Familie. Ein fanatischer Patriotismus, die es dann auch gab. Und das blieb eigentlich bis 1935 oder sogar noch später mit dem einen Urgroßvater, Clemens Klein, ein Historiker und Journalist, der sogar sich das Leben genommen hat, 1939 in Berlin, weil es nicht ertragen konnte, Deutschland zu verlassen. Und merkte, wie viele, einfach zu spät, dass das, was passiert ist, nicht akzeptabel war und vor allem nicht verstanden hat, dass er dazugehören sollte. Und das ist diese Paradox, glaube ich, die viele Menschen auch miterlebt haben.
Sie haben ja vor 10 Jahren damit begonnen, nach den Wurzeln in der Familie zu suchen. Daraus ist dann ein wunderschönes Buch geworden, Familienstücke heißt das, und im vergangenen Jahr ein Kinofilm, Der Klang des Lebens. Und ich habe beides. Ich habe den Film gesehen und ich habe das Buch gelesen und in dem Buch schreiben Sie, was wird erinnert, was wird überliefert und was wird verschwiegen in so einer Familie. Wie nahe sind Sie dem gekommen, was verschwiegen wurde in der Familie Klein, Valentin, Hope?
Also bei uns, vor allem was diese deutsche Geschichte angeht, wurde sehr viel verschwiegen. Also ich wusste nur, dass meine Großeltern in Berlin groß geworden sind, dass irgendwann die Nazis kamen, dass es irgendeine Enteignung gab und dass die dann in Südafrika gelebt haben. Mehr wurde nicht berichtet. Also meine Großmutter, zu der ich eine sehr enge Beziehung hatte, ich kannte sie, bis ich 16 war. Wenn sie über Berlin gesprochen hat, dann hat sie über die Dinnerpartys erzählt, die damals im Haus war und das Essen und die Menü und die Autos und die Tanzabende oder die Konzerte mit Fort Wengler oder das war sozusagen ein sozialen Bericht. Aber über das Politische oder über das, was hinterher geschehen ist, wurde nie ein Wort verloren. Und deshalb war das für mich ein großer Schock und auch eine große Entdeckung, als ich irgendwann in Berlin war und vor dem Haus meiner Großeltern und Urgroßeltern stand und plötzlich machte sich eine Fenster auf und eine Frau lehnte sich raus und fing an, mich anzuschreien, ich soll verschwinden. Und ich wollte einfach nur ein Bild von dem Haus von meiner Urgroßmutter nehmen. Und sie war irritiert und sagte, Urgroßmutter? Und sagte ich, ja, die Familie Valentin. Mhm. Und ich fragte einfach so, kennen Sie ja diese Familie? Und die Frau sagte, nein, kenne ich nicht. Aber ich kenne die Geschichte dieses Hauses. Und das war für mich so ein seltsamer Satz, ein geheimnisvoller Satz. Und da wusste ich, da ist irgendwas, da muss ich suchen. Ich hatte aber keine Ahnung, dass ich so viel rausfinden würde.
Wodurch haben Sie dann so viel rausgefunden? Also haben Sie viel gelesen oder sind Sie auf Zeitzeugen gestoßen? Also wer hat Ihnen dann von der Familie was erzählt, wenn es nicht die Oma gewesen ist?
Also wir haben sehr, sehr viele Briefe gefunden, teilweise auf dem Dachboden von meiner Mutter in Wien. Es gab wirklich Augenzeugenberichten aus dieser Zeit, vor allem die Räumung des Hauses. Und dann die Tatsache, dass das Auswärtige Amt damals und von Ribbentrop höchstpersönlich diese Enteignung vorgenommen hat und dass meine Urgroßmutter gezwungen wurde, an das Auswärtige Amt zu verkaufen, war das so, dass es tatsächlich sehr, sehr viele Akten noch gab über dieses Haus. Und das haben wir über das Auswärtige Amt auch erhalten. Also wir durften sozusagen die Akteneinsicht haben. Und da haben wir angefangen, sehr, sehr viel zu lesen, zu recherchieren. Und da hat meine Kuratorin Susanne Schädlich eine unglaubliche Arbeit gemacht, indem sie erstmal alles sortiert hat, was wir hatten und auch was wir neu ans Tageslicht bringen konnten.
Um es auch nochmal für uns zu sortieren, also Ihre Mutter Eleanor hat deutsche Wurzeln, der Vater ist geboren in Südafrika, in Johannesburg?
Meine Eltern sind beide in Südafrika geboren. Meine Mutter in Johannesburg und mein Vater in Pretoria.
Und das Leben in diesem Apartheid-System war irgendwann für beide nicht mehr lebbar?
Es war im Prinzip, für meinen Vater zumindest, in dem Moment, wo er diesen Entschluss gefasst hat, Schriftsteller zu sein, Satiriker zu sein, war das nicht mehr tragbar, weil seine Art, mit dem Leben umzugehen, war, sich mit einem äußerst dunklen Humor lustig zu machen über Apartheid, über dieses grauenvolle Regime. Und das mochten diese Herrschaften natürlich nicht. Er hat dann eine Studentenzeitung mitgegründet, das hieß Bold. Und in dieser Zeitung hat er die Gedichten von einer ganzen Reihe von schwarzen Aktivisten und Schriftsteller veröffentlicht. Unter anderem Leopold Senghor, der damals der Präsident von Senegal war. Und das war sozusagen eine Kriegserklärung gegen Apartheid und gegen dieses Regime. Und ab diesem Moment wurde meine Eltern permanent beschattet, die Telefone wurden abgehört, die Briefe wurden aufgerissen, sie wurden permanent beschattet. Also jedes Mal, wenn sie das Haus verlassen haben, standen immer zwei von diesen Geheimpolizisten dort. Aber die haben es niemals versucht, das geheim zu halten, sondern die haben zynisch gewunken, als man rausging. Oder einmal sonntags haben sie geklingelt an die Tür und haben gesagt, sie seien Telefontechniker und das Telefon sei nicht in Ordnung. Haben dann eine Wanze installiert, also direkt vor den Augen von meinen Eltern. Also es war eine Provokation auch. Man sollte wissen, dass man das nicht so machen kann. Und so standen meine Eltern beide vor diesem Entschluss oder dieser Frage, was tun wir? Und es war für sie beide nicht möglich, zwei Kinder groß zu sehen in einer solchen Atmosphäre. Und da haben sie versucht, das Land zu verlassen, was nicht ging, weil man das nicht durfte. Es sei denn, man bekam eine sogenannte Exit Permit. Und dieses Exit Permit ist auch ein seltsamer Ausdruck, weil man wurde genehmigt, sozusagen das Land zu verlassen, wenn man innerhalb von 24 Stunden geht. Aber man musste die Staatsbürgerschaft damit auch abgeben. Das heißt, man hat keinen Pass mehr. Also es gab kein Zurück mehr. Also das heißt, sie mussten alles hinter sich lassen. Also genau wie die Eltern von meiner Mutter es damals in Deutschland machen mussten, passierte es dann nochmal.
Sie sind dann nach London gegangen, haben aber keinen britischen, sondern einen irischen Pass bekommen oder beantragt.
Das ist richtig. Also sie konnten die britische Staatsbürgerschaft gar nicht beantragen, weil sie nicht lange genug gelebt haben. Also man musste, ich glaube, zu der Zeitpunkt 6 oder 7 Jahren erstmal dort leben, bevor man überhaupt die britische Staatsbürgerschaft bekommen würde. Und damals war es so, der Klima in England war sehr anti-südafrikanisch. Und obwohl mein Vater schon einen Namen gemacht hat als Aktivist gegen Apartheid, war es für ihn unmöglich, eine Stelle zu bekommen oder irgendeinen Job zu finden. Für meine Mutter ebenso schwierig. Und unsere Aufenthaltsgenehmigung war auf ein halbes Jahr im Prinzip begrenzt. Und es drohte auszulaufen. Und wäre das passiert, dann hätten wir das Land verlassen müssen. Aber hätten auch nirgendwo hingehen können, weil wir staatenlos waren. Das heißt, es war äußerst prekär, diese Lage. Und dann hat meine Mutter angefangen zu recherchieren und hat herausgefunden, dass uns die irische Staatsbürgerschaft zusteht, weil die Mutter von meinem Vater Irin war und zu dem Zeitpunkt noch lebte und das darüber auch erlaubt war. Und so haben wir ganz schnell die irische Staatsbürgerschaft bekommen und durften sofort bleiben.
Und seither haben auch Sie einen irischen Pass?
So ist das.
Nur einen irischen oder kommen dann noch ein paar?
Ich habe den deutschen jetzt. Seit fast einem Jahr habe ich deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Aber die irischen Pass habe ich bis heute behalten, weil es sozusagen meine Dankbarkeit auch an die Iren zeigt. Weil ohne die würde ich sicherlich hier nicht sitzen.
Ohne die wären Sie auch nicht nach London gekommen. Ich glaube, die Familie ist dann über Paris, Sie sind eine Weile in Paris gewesen, dann nach London. Und Ihre Bruder Jasper hat gesagt, wir wären vielleicht Priester geworden, wenn Mom als Sekretärin beim Erzbischof von Canterbury angefangen hätte. Sie sind aber beide ins Musikgeschäft eingestiegen, der Jasper und Sie, weil Ihre Mutter nicht beim Erzbischof war, sondern bei Yehudi Menuhin.
Ja.
Eine also. Geschichte, die Sie oft erzählt haben, aber noch nicht jedem. Deshalb darf ich Sie bitten, die noch mal zu erzählen.
Ja, na, gerne. Also es war so, dass meine Mutter sagte, nachdem sie fast aufgegeben hat, einen Job zu finden, irgendwas muss sie finden. Irgendwas, um über die Hürden zu kommen. Meine Eltern hatten nicht einen Pfennig. Und eines Abends ist sie einem hochgerätigen Stellenvermittler begegnet und sie hatte ihr Leid ein bisschen geklagt und er sagte, okay, ich habe eine Teilzeitagentur, ich kann vielleicht was helfen, zumindest für eine kurze Zeit, damit sie über die Hürden kommen. Kommen Sie morgen zu mir ins Büro. Und dann ist sie erschienen und dann hat er nochmal ein Resümee angeschaut und meine Mutter spricht 6 Sprachen und hat auch als Sekretärin studiert. Das heißt, sie konnte eine ganze Menge anbieten. Und er schaute sich das an, sagte, es ist sehr interessant. Also ich hätte 2 Stellen, die eventuell in Fragen kämen. Sekretärenstellen, eine zum Erzbischof von Canterbury und der andere zu Yehudi Menuhin. Hätten Sie eine Präferenz? Und meine Mutter sagte, ja, ich will nicht zum Erzbischof. Und der Grund war, dass sie ausgerechnet diese damalige Erzbischof in Johannesburg hat predigen hören. Er kam auf eine Auslandsreise. Und die ganze Anti-Apartheid-Leuten haben gewartet, dass er sich distanziert von Apartheid. Und das hat er nicht getan. Das hat er nicht fertiggebracht. Und da war blankes Entsetzen gegen ihn. Und deshalb hat sie gesagt, niemals zu diesem Erzbischof. Aber sie kannte den Namen Yehudi Menuhin natürlich. Sie hat ihn gehört, als er in Südafrika war.
Weil der damals schon eine Legende war als Geiger.
War er schon eine Legende. Und sie sagte, na ja gut, einen Musiker zu managen, Zeitmanagement, wie schwer kann das sein? Und dann sagte er, na ja, da muss ich Sie wirklich warnen. Also er hatte schon 1000 Sekretären, die halten das alle nicht lange aus. Es ist so viel Chaos da in dieses Leben. Es wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Und sagt sie, na gut, ich habe nichts zu verlieren, ich gehe da hin. Und so ist sie erschienen zum ersten Arbeitstag. Und da kam Yehudi Menuhin schnell runter. Er war ein bisschen genervt, weil er musste sein Spiel unterbrechen, trägte Shorts und sagte, ja, hat einmal schnell auf dem Resümee geschaut und sagte, ja, sehr gut. Kennen Sie den Unterschied zwischen Beethoven und Bach? Und meine Mutter sagt, ich denke schon. Und dann sagte er, gut, wann können Sie anfangen? Und das war das schnellste Vorstellungsgespräch, die man je sich vorstellen konnte.
Und er hat das auch nicht nachgeprüft. Er hat nicht gefragt dann sagen, oder nicht gesagt, dann sagen Sie mir mal den Unterschied.
Nein.
Hat einfach nur ja gesagt.
Hat einfach, gut. Wollte so. Und dann musste er wieder üben gehen. Sondern das war auch typisch Yehudi. Also das war so sehr spontan und sehr intensiv immer, aber er war immer irgendwo anders. Und aus 6 Monaten sind knapp 26 Jahren geworden.
Und aus Ihnen ist ein Musiker geworden mit Geige und Saxophon?
Ja, na gut, das ist jetzt schon sehr lange her. Da haben Sie gute Recherche gemacht. Das habe ich tatsächlich versucht mal, aber dann wieder gelassen.
Ihr Bruder hat es dann gelassen, weil er irgendwie total frustriert war, weil Sie dann innerhalb kürzester Zeit besser Saxophon spielen konnten als er Klavier, was er dann aber schon jahrelang geübt hatte.
Ja.
Der ist dafür dann anders, er ist auch im Musikgeschäft geblieben, aber Manager geworden. Also der managt im Augenblick das Opernhaus in Dubai.
So ist das, ja.
Holt er Sie dann auch schon mal, um vorzuspielen, zum Beispiel die Journey to Mozart, demnächst in Dubai?
Also noch nicht. Ich habe jetzt einmal, aber tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal in dem Saal gespielt. Er hat jetzt seit 3 Jahren macht er das. Und das war eine fantastische Begegnung. Davor war er der Chef vom Royal Albert Hall in London, 7 Jahre. Hat es zur erfolgreichste Zeit, die dieser Saal je hatte. Und dann kam dieses Angebot nach Dubai und er wollte einfach was anderes machen, ist mit seiner Familie dahin gepilgert und macht das einfach hervorragend und ist sehr, sehr erfolgreich und knallhart in seiner Art, Musikgeschäft zu machen.
Wie war der denn als Bruder? Auch knallhart oder waren Sie zwei so wie Pech und Schwefel?
Nein, wir waren sehr unterschiedlich. Wir sind es immer noch, 4,5 Jahre auseinander und es war nicht einfach. Also jetzt haben wir eine tolle Freundschaft und gerade über unsere gemeinsamen Kinder ändert sich das auch viel und ich bin sehr, sehr stolz auf das, was er alles macht. Aber er musste erstmal sozusagen seine Nische finden für sich und das hat er. Jetzt ist er auch sehr, sehr glücklich und eine wunderbare Frau und Familie und jetzt können wir auch über vieles lachen.
Das konnten Sie aber als Jungs nicht so.
Es war schwierig.
Weil Sie so ein kluger, kleiner, fitter Geiger waren oder so ein Klugscheißer? Oder?
Klug würde ich absolut widersprechen. Aber ich war vehement sozusagen auf meinem Weg und niemand durfte mich davon abhalten. Und der große Bruder manchmal will das. Manchmal will er helfen, aber manchmal will er es nicht tun. Und das habe ich nicht geduldet. Und wir haben uns teilweise unglaublich in die Haare bekommen. Aber das ist halt manchmal
also so
mit Geschwister. Oh, total, ja, gekloppt. Und ja, es war schwierig. Und ich glaube auch, wenn ein Kind so früh sagt, er will was machen, in dem Fall Geige. Ich meine, ich war 4 Jahre alt. Ich habe meine Eltern regelrecht geprügelt, mir eine Geige zu besorgen. Ich wollte diesen Weg gehen und hatte dann ziemlich früh die ersten Erfolge und so, dann das wird alles natürlich dann überbewertet. Und für das andere Kind ist das schwierig. Also ich glaube, dass er teilweise schon sehr gelitten hat, so ein bisschen in diesen Schatten zu sein. Und das brauchte Zeit für uns beide.
Können Sie denn erklären, was damals mit 4 Jahren bei Ihnen passiert ist? Also die Eltern haben natürlich den Grundstein gelegt für dieses Interesse an Musik. Und Sie haben ja ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, dass Sie mit 4 Jahren schon die ersten Konzerte gehört haben, Mozart schon und Vivaldi. Was hat denn das ausgelöst in diesem 4 Jahre alten Daniel?
Also Judy Manu natürlich war ein großer Einfluss. Aber wenn ich ehrlich bin, der größte Impuls für mich war Pinkas Zuckermann. Und das Konzert, was ich in London hörte mit meinen Eltern zusammen, als er das Mendelssohn-Violinkonzert gespielt hat. Weil das war vom Klang her und von Erlebnis in einem Riesensaal und dann noch Zuckermann und dieser Wahnsinnsgeiger und dann noch Mendelssohn noch dazu. Das war sozusagen dieser Impuls, wo ich schon beim ersten Satz im Konzert meinen Vater an den Jackett gezogen habe und gesagt, das will ich auch. Genau das will ich auch. Dann natürlich auch dieser Empfang, das Publikum und dieses Rausch, was es auch gibt, wenn ein Konzert vorbei ist und das Publikum springt auf und schreit. Natürlich für jeder ist das am Anfang. Ich habe von John Lennon das Interview gesehen, wo er sagt, ja, wir waren im Kino und Elvis kam da auf dem Bildschirm und alle haben geschrien und er hat gesagt, das will ich auch. So. Also da spielt was natürlich mit. Aber für mich diese Musik und diese Art, so souverän auf die Bühne zu sein. Ich war fasziniert und das wollte ich auch. Und das habe ich dann nicht losgelassen. Also habe meine Eltern gesagt, das will ich, das will ich, das will ich. Und wir sind durch diesen komischen Zufall reingerutscht in die Musikwelt, ohne irgendwas mit Musik zu tun und kein Verständnis für ein Instrument oder so. Das war alles Neuland. Aber durch diese Umgebung natürlich war ich konfrontiert mit Geigern von morgens bis abends.
Sie waren konfrontiert natürlich auch mit vielen Lehrern, mit vielen Mentoren, die Sie geprägt haben. Also Menuhin war der eine, der Russe Sacha Bron war der andere, Menahem Pressler, der Gründer vom Beaux-Arts-Trio, war wieder ein anderer. Aber die allererste Lehrerin war die Sheila Nelson.
Ja.
Die wollte gar nicht, dass Sie bei ihr anfangen, weil sie gesagt hat, der ist zu klein.
Ja.
Wie haben Sie sich da durchgesetzt gegen eine erwachsene Lehrerin, die sagt, nee, du nicht, du bist noch zu klein?
Ja, mit einem Schreikrampf. Ich habe den ganzen Haus zusammengeschrien, weil man muss sich das so vorstellen, du kommst rein in so ein Haus und in ein Musikzimmer und überall hängen kleine Geigen an die Wände. Und das ist das, was ich machen wollte. Und dann schaut sie mich an und sagt, es tut mir furchtbar leid, aber er ist so klein. Also das hat keinen Sinn. Kommen Sie ein halbes Jahr wieder, dann können wir es gerne machen. So. Und meine Eltern waren so ein bisschen perplext, aber warum sollten Sie das in Frage stellen? Gut, dann gehen wir wieder. Und ich habe nicht verstanden, warum gehen wir? Da sind die Geigen. Wir sind jetzt aus diesem Grund gekommen.
Da hängt der Himmel voller Geigen,
ja.
Wo ich ja hin will.
Und dann hat mein Vater gesagt, nein, Junge, also wir müssen jetzt gehen. Wir kommen nochmal. Wann kommen wir? In 6 Monaten. So, dann war, als war vorbei. Also 20 Minuten später schrie ich immer noch. Ich versuchte sogar hochzuklettern auf dem Klavier und an diesen Geigen zu kommen. Alle Eltern schauten fürchterlich entsetzt in meine Richtung. Und meine Eltern war es natürlich unglaublich peinlich. Und Sheila Nelson wusste nicht, sie hat sowas noch nie gesehen und sagte, mein Gott, ich meine, soll ich einen Arzt holen? Oder? Und meine Mutter, glaube ich, sagte irgendwann, können Sie nicht einfach eine Geige einfach nur in die Hand geben? Dann haben wir wenigstens Ruhe für ein paar Wochen. So. Und dann hat sie gesagt, ja, meinetwegen. Und dann hat sie das geholt von der Wand und mir das in die Hand gegeben. Und das Ding habe ich genommen unter den Kinn, wie ich es halt gesehen habe, und habe fürchterlich losgespielt. Also es muss grauenvoll geklungen haben. Aber ich hörte sofort auf zu weinen und war glücklich. Und dann sagt sie, ja, so kann ich es wieder haben. Nein, das ist jetzt meins. Und dieses Gefühl, 40 Jahre später, wenn ich den Geigenkasten aufmache, also wenn ich schon sozusagen dabei bin, ich mache es auf, kommt schon dieses Kribbeln, bevor ich es überhaupt aufmache. Und wenn das irgendwann nicht kommen soll, dann werde ich diesen Kasten nicht aufmachen. Aber das ist dieses gleiche Gefühl, was kommt jetzt?
Ist es wirklich so?
Es ist immer noch da. Und jetzt gerade, seitdem ich ein solches Instrument spielen kann, es ist noch mehr. Aber jedes Mal, wenn dieser Kasten da ist, es liegt da und man ist nicht verbunden, und dann geht man da hin und macht dieses Klick und dann, jetzt geht's los.
Sie haben das ja gelernt, dieses Instrument zu spielen und Menschen, andere Menschen jetzt damit glücklich zu machen, indem Sie 2 Jahre auf dem Internat von Yehudi Menuhin gewesen sind. Das war aber ein Desaster, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil die jetzt wiederum zu streng waren. Oder ich meine, eigentlich klingt das ja so, als hätte es Ihnen gar nicht streng genug sein können, weil Sie unbedingt wollten und weil Sie halt auch perfekt werden wollten und der Erste in der Reihe.
Naja, streng ist so eine Sache. Erstens war es ein Internat, was im Nachhinein viel zu früh war für mich persönlich. Ich war 8 Jahre alt, ich wollte zwar unbedingt hin, aber ich wusste gar nicht, was Heimweh ist. Und das habe ich dann sofort natürlich auch miterlebt und war todunglücklich. Und die waren streng, aber es war trotzdem, zumindest damals, jetzt ist es wirklich eine hervorragende Schule, damals war noch viel Chaos da. Und die waren nicht wirklich geschult mit solche jungen Kinder umzugehen. Die haben sie wie Erwachsene behandelt. Das heißt, jetzt gehst du 2 Stunden üben. Und ich wusste nicht, was das heißt. Ich hatte noch nie geübt als 8-Jähriger, sondern ich hatte einfach Spaß gehabt mit Sheila Nelson, die mir Aufgaben gegeben hat. Aber so hieß es, hier ist ein Tonleiter, geh üben. Und wir waren sozusagen auf uns alleine gestellt. Und das war sehr problematisch. Und ich bin der Meinung, das ist nicht der richtige Weg, um mit Kindern sozusagen, also die Musik so zu transferieren. Ich finde, die müssen es aus dem natürlichen Ansatz lernen, dass es Teil des täglichen Lebens ist, mit alles, was dazugehört, und nicht so einen speziellen Fokus nur darauf, wenn man so jung ist. Damals wussten wir das alles nicht. Und deshalb war das für mich leider keine gute Erfahrung. Aber nach 1,5 Jahren im Prinzip habe ich dann die Schule verlassen und ging auf eine normale Schule. Und ab diesem Moment war das alles wunderbar, weil alles hatte seine Balance. Mhm. Ich wollte auch Sport machen, ich wollte einen normalen Schultag haben und die Schulfächer. Und nicht nur Musik von morgens bis abends, sondern es musste detailliert in meinen Tagesplan reinkommen.
Und diese neue Schule war dann die Highgate School in London?
In London, in Nord-London, ja.
Wo Sie in jederlei Hinsicht den letzten Schliff oder eine Weiterentwicklung erlebt haben? Also haben die Ihnen Manieren beigebracht oder zusätzlich zum Schulstoff wurde Daniel Hope auch noch einer, der wusste, wie man guten Tag sagt und sich verbeugt?
Ja, also wir hatten tatsächlich Unterricht in Etikett, wie man sitzt, wie man isst, wie man aufsteht, was man ansieht. Also man hat eine Uniform gehabt. Und zwar nicht nur irgendeine Uniform, sondern man musste es auch selber bügeln und also man musste die Verantwortung dafür übernehmen. Das ist eine Sache, aber vielmehr war es der Anfang von mich sozusagen als Mensch. Ich habe Literatur entdeckt, ich habe Geschichte entdeckt, Politik entdeckt. Es gab das Debattieren. Also mit 13 musste in die Debating Society reingehen und man musste ein Thema mit einem Team vorbereiten und eine Debatte machen. Und die wurde von Schiedsrichter geführt. Und das ist eine fantastische Ausbildung eigentlich. Und das habe ich so genossen. Und es hat meine Augen und mein Gehirn so geöffnet. Und vor allem meine große, große Liebe zur Geschichte. Ich hatte einen sensationellen Geschichtslehrer, Professor, der uns die Geschichte von der Antike bis in die Moderne so schmackhaft gemacht hat, dass wir dachten, wir sind in einer Zeitmaschine und wir können jede Zeit besuchen. Und das Gleiche ging für mich, die schwierige Fächer wie Mathe zum Beispiel, wo ich ganz schlecht war, hatten wir einen Mathelehrer, der unheimlich witzig war, der Mathe erklärt hat, damit es Sinn macht, aber auch Spaß macht. Und das war so eine Art Schulsystem, die einfach einmalig ist.
Welche Musik haben Sie denn damals für sich entdeckt? Ich vermute mal, in dem Menuhin-Internat gab es nur Klassik, die Richtig. Man hören durfte. Wie war es in Highgate?
Na, es war so, dass, also als ich zurückkam aus der Menuhin-Schule, hat Yehudi Menuhin sein Haus verkauft in Highgate. Und zwar ausgerechnet an Sting. Und Sting ist dann eingezogen und natürlich war die Hölle los in der Nachbarschaft, weil jetzt von Menuhin zu Sting im gleichen Haus. Irgendwann fing ich an, Police anzuhören. Es war so Mitte der 80er Jahre und wurde dann so ein riesen Police-Fan. Und dann irgendwann weiß ich noch, dass der ein Musikprof sagte, ja, was hörst du jetzt gerade? Und dann sagte ich, ja, Police. Und dann sagte, wieso Polizei? Also was hat es mit der Polizei zu tun? Und dann sagte ich, nein, Police, das ist eine Gruppe. Ja, was für eine Gruppe? Ist das Renaissance oder eher Barock? Und dann, naja, also es gab schon Unverständnis von vielen Seiten, aber es war die 80er. Es war also, vor allem was Popmusik geht, finde ich, die größte Zeit überhaupt. Insofern, und das hat wiederum mein Bruder sehr viel gehört. Er hat Madness gehört und Depeche Mode und so. Also das heißt, unsere Zimmer waren nebeneinander und das war ein regelrechter Kampf zwischen Madness und Funboy 3 und Duran Duran auf der einen Seite und Mozart, Mendelssohn und Beethoven.
Der wurde lautstark mit Boxen ausgetragen.
Absolut, absolut.
Welche Musik von Sting wünschen Sie sich?
Also ich würde sagen, Message in a Bottle. Allein wenn ich die ersten Akkorde von Andy Summers höre, bin ich sofort zurück in diese Zeit. Das transportiert mich wiederum direkt zu dieser Zeit zurück. Und inzwischen hatte ich die Ehre, mit alle drei zu spielen, alle drei Musiker der Police. Und vor allem auch dieses Stück zu machen. Und das verbindet für mich eine Ewigkeit.
Vor ein paar Monaten wurde Daniel Hope, der sich Sting ausgesucht hat, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Wir sitzen heute bei der Deutschen Grammophon zusammen. Zwischendurch hat man auch ein paar deutsche Grammophone vorbeigehen hören. Daniel, die Begründung fürs Bundesverdienstkreuz war, dass Sie mit Ihren musikalischen Projekten Barrieren abbauen und unterschiedliche Gemeinschaften zusammenführen. Ich vermute mal, dass diese Barrieren bei Kindern naturgemäß ganz klein sind. Sie machen Konzerte für Kinder, Sie machen Konzerte für ganz, ganz Kleine, die
Nugi-Konzerte in der Schweiz. Ja. Nugi ist ein Schnuller.
Da kommen wirklich Säuglinge
hin. Es kommen Säuglinge, also 50 bis 60 Säuglinge in unserem ZKO-Haus, also unserer eigenen Saal des Zürcher Kammerorchesters. Wir nehmen alle Stühle raus, es kommen Matten rein und die Eltern sind eingeladen zu kommen und sich auf dem Boden, auf den Matten zu legen mit ihren kleinen Babys. Und dann gibt es ein Konzert. Und dieses Konzert, was wir spielen, ist 45 Minuten lang und ist ein richtiges Konzert. Also wir machen zum Beispiel einen ganzen Klavierquintett von Antonín Dvořák. Und wir spielen es, als wären wir in einem Konzertsaal, ohne irgendwas zu erklären, einfach spielen. Und die Eltern können sich zurücklegen, das einmal hören, die haben einen Kaffee oder ein Croissant und die Babys laufen amok. Und das ist herrlich. Weil da sieht man einfach, wie diese Ohren und diese jungen Augen auf diese Musik, es ist faszinierend. Die krabbeln zu uns. Also die krabbeln Richtung uns, dann sind die uns unsere Beine oder beim Cello. Oder manchmal bleiben sie stehen, manchmal weinen sie natürlich oder schreien. Alles ist erlaubt, sowieso. Aber die meisten, würde ich sagen, von 50 Babys bleiben 30 absolut stehen und gucken einfach nur. Und die sind faszinierend. Und auf der anderen Seite Ich weiß es selber, wenn man gerade ein Säugling hat, ist es nicht so einfach, dann rauszugehen, ins Konzert zu gehen. Und so haben die Eltern auch die Chance, sich ein bisschen einfach so einen Freiraum zu erschaffen. Und dann machen wir 2 bis 3 hintereinander. Das heißt, an ein gewisses Wochenende kommen sicherlich 400-500 Leute. Und das ist ein Riesenerfolg. Wir machen über 30 im Jahr und bereits seit fast 10 Jahren.
Sie machen sowieso viel für Kinder. Ihr Sohn Toni ist jetzt 3 oder 4?
4.
Wie oft geht der bei Ihnen ins Konzert? Oder,
fast jedes Mal jetzt.
Echt?
Ja, also am Anfang war es so, wir haben ihn immer mitgenommen. Dann kam diese bockige Phase, wo er vor allem nicht reingehen wollte und nicht stillsitzen wollte, was wir viele kennen natürlich. Und jetzt muss ich glücklicherweise sagen, seit ungefähr ein halbes Jahr ist er beleidigt, wenn er nicht mitgehen kann. Und neulich war das so, ich habe im großen Musikvereinsaal in Wien gespielt, sollte ein sehr anspruchsvolles Werk von Mark Anthony Turnage spielen, was übrigens auch WDR 3 übertragen hat. Und das sollte aufgenommen werden an dem Abend für eine CD. Das heißt, für eine Live-Aufnahme. Und das bedeutet, man muss besonders still sein im Saal, weil man hat nur diese eine Chance. Und ich ging zur Tür und mein Sohn sagt, wo gehst du hin? Und dann sagte ich, ja, ich gehe ins Konzert. Dann komme ich mit, sagt er. Und dann sagt er, nein, Toni, das geht nicht, es ist jetzt zu spät, du musst ins Bett. Nein, ich komme jetzt mit. Und es kam so eine große Diskussion. Und wir haben versucht, ihn irgendwie auszureden. Seine Oma war da, wollte gerne mit ihm spielen. Nein, ich komme mit. Und dann habe ich ihm erklärt, ja, aber Toni, das ist ein Stück mit sehr laute Geräusche, also wirklich anspruchsvolle zeitgenössische Musik, 35 Minuten lang. Und es wird aufgenommen. Das heißt, man muss still sein. Ja, ich verspreche, still zu sein. So, man konnte ihn einfach nicht vom Gegenteil überzeugen. Wir haben ihn mitgenommen.
Von wem hat er das wohl?
Und wir sind zum Musikverein gefahren. Und dann bin ich zum Portier gegangen und habe gesagt, schauen Sie, gibt es noch vielleicht 2 Karten? Und dann sagte er, ja, ja, kein Problem, kriegen wir hin. Dann sagte ich, aber bitte nicht erste Reihe oder so, sondern vielleicht ein bisschen weiter weg, falls es ihm nicht gefällt. Ja, kein Problem. Gibt er mir 2 Karten und ich schaue kurz auf die Karten, ich sehe Loge. Das ist auch wunderbar, irgendwo Loge, das ist gut. Und dann gehe ich auf die Bühne und was ich vergessen habe, ausgerechnet im Musikverein Wien, wenn Sie das Neujahrskonzert gesehen haben, wenn Sie es gesehen haben, die Logenplätze sind auf der Bühne und zwar direkt seitlich. Und ich gehe auf die Bühne und als der Auftritt schon ist, sehe ich meinen Sohn neben mir, der sagt, hallo Papa, während ich auf die Bühne gehe. Und ich denke, oh nein. Und dann sehe ich, er sitzt auf dem Schoß von meiner Frau und dann schaue ich und die gesamte Presse sitzt in diese gleiche Loge. Das heißt, er hat der Standard von Wien und Wiener Kurier und alle diese gefürchtete Kritiker sitzen auch noch neben meinem Sohn. Ich denke, so, das wird der Blamange jetzt wahrscheinlich des Jahrhunderts. Und wahrscheinlich wird auch die Aufnahme ruiniert, weil er die ganze Zeit Hallo Papa schreien will, was natürlich süß ist. Aber man hat ein Orchester extra aus Istanbul anreisen lassen. Hunderte von Menschen warten auf dieses ein Take. So habe ich tief Luft geholt und haben das Konzert gespielt. Und was passiert? Nach 3 Minuten, eine Frau in die erste Reihe fängt an, so heftig zu husten, dass man das Gefühl hat, dass fast die halbe Lunge rauskommt. Dann hat eine andere ein Handy angehabt, die er nicht ausmachen konnte. Dann hat eine andere einen Schlüsselbund fallen lassen. Und mein Sohn hat 35 Minuten nichts gesagt, sondern er war absolut still. Und als ich dann von der Bühne wegging, schaute er mich so an mit so ein Lächeln, aber auch sozusagen, na, ich hab's doch gesagt. Und die Kritiker schauten einfach, am Anfang waren sie entsetzt, dass ein Kind ins Konzert kommt. Und nachher haben sie gesagt, ist das unglaublich, wie kann das denn sein? Also mein Sohn hat sich geoutet als perfekter Konzertbesucher und Liebhaber von zeitgenössischer Musik.
So viele von diesen Kritikern sind ja auch immer ganz empört, wenn zwischen den Sätzen geklatscht wird. Also ich finde das in Deutschland wirklich extrem. Und Sie haben ja auch, Daniel Hope, dieses Buch geschrieben, Wann darf man klatschen? Wann darf man denn bei Ihnen klatschen? Freuen Sie sich, wenn Menschen begeistert sind und zwischen den Sätzen klatschen?
Natürlich, oder? Natürlich. Ich kenne vielleicht mit 1, 2 Ausnahmen keinen Musiker der Welt, der sich nicht freut über einen Applaus. Mhm. Natürlich, es gibt gewisse Stücke, es gibt gewisse Momente, wo zum Beispiel ein Liederabend, wenn man einen wunderbaren Sänger oder Sängerin hat und sie bauen eine Spannung auf und nach einem ganz leise geflüsterten Lied, man möchte weiter und plötzlich kommt ein Applaus. Ja, natürlich, das stört. Auf der anderen Seite, jeder Künstler hat eine ungeheure Macht auf der Bühne. Wenn er nur seine Hand einmal hochhält, ist das Publikum sofort still. Und deshalb verstehe ich nicht, bei allem Respekt zu den großen Kollegen, diejenigen, die sich beschweren darüber. Man kann nicht immer erwarten, dass jeder, der in den Konzertsaal geht, das weiß, wann es erwartet ist oder wann es erwünscht ist. Für mich ist Applaus das schönste Geräusch nach der Musik. Und natürlich will man das haben. Und man braucht gar nicht jetzt die historischen Vergleiche zu ziehen. Wir wissen, bis 1920 wurde jedes Stück hemmungslos zerklatscht. Zu Beethoven-Mozarts Zeit, nach einem Satz, würde ein Riesenapplaus nicht kommen, wäre es ein Reinfall. Mhm. Eigentlich hatte man dann den Satz wiederholt. Also es war eine ganz andere Herangehensweise. Das muss auch nicht wieder sein. Also es gibt schön tolle Momente, tolle Säle, man will diese Ruhe haben. Aber wenn man alles gibt und diese tolle Musik spielt und jemand möchte zeigen, dass es ihm gefällt, was gibt's Schöneres?
Für Sie gibt es ja auch nichts Schöneres als Musik, weil Musik so eine enorme Kraft hat. In welcher Hinsicht?
In jeder Hinsicht. Es überrascht mich immer wieder, wenn man zum Beispiel einen schlechten Tag hat oder wenn man müde ist oder Kopfschmerzen hat und man muss auf die Bühne gehen und du denkst, puh, heute ist es schwierig, heute ist irgendwas und man hat irgendwas mit dem Bauch oder was halt so passiert. Und dann geht man da raus und hörst du diese ersten Akkorden oder du spielst Mozart oder du hast irgendwas plötzlich, bist du in eine andere Welt. Und das erlebe ich jedes Mal. Es ist unglaublich. Noch beeindruckender finde ich, ich habe neulich ein Video gesehen auf YouTube von einem Musiktherapeuten in Amerika, der mit autistischen Kindern und schwerbehinderten Kindern gearbeitet hat. Und er hat für sie Gitarre gespielt, gesungen, manchmal mit einem Trommel gespielt oder sie auch spielen lassen. Und da siehst du zum Beispiel am Anfang, wie verschlossen die sind oder wie in ihren eigenen Welt sie sind oder schlecht drauf oder sie wollen gar nicht berührt werden. Und er macht das auf so eine fantastische Art und Weise, sie ganz sanft so zu zeigen, was ein Klang ist, was ein Ton ist und dann sie dazu bringen, selber dieses Ton zu machen auf einer Tastatur, am Keyboard oder einer Harfe. Und plötzlich merken sie, dass sie das kreiert haben und die ganze Mimik, die ganze Sein ist anders. Plötzlich öffnet sich eine Welt für diese Menschen und das ist das letztendlich, was Musik so mächtig macht, finde ich.
Musik ist der Auslöser dafür gewesen, dass Sie sich vor vielen Jahren in Annika Pigosch verliebt haben, eine Kontrabassistin, die Sie dann auch geheiratet haben. Inzwischen sind Sie mit einer Malerin, Silvana, verheiratet. Was war da der Auslöser? Haben Sie sich auf einer Ausstellung kennengelernt oder war da auch die Musik die enorme Kraft, die Sie da zusammengeführt hat?
Nein, das war auf ein Party in Berlin. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Welten, hatten aber einen gemeinsamen Freund hier in Berlin, witzigerweise. Und er hat uns beide eingeladen und wir beiden wollten nicht hin an dem Abend. Es war einer von diesen Abenden, ich hatte keine Lust und sie auch nicht wirklich. Und ich habe schon abgesagt und er sagte, du kommst jetzt einfach mit. So, und du kannst 10 Minuten bleiben und dann wieder gehen. Na gut, habe ich mich überreden lassen. Ich ging dahin und war irgendwo in der Ecke und hat das nicht besonders genossen und schaute irgendwann hoch. Und dann schaute ich über diese ganze Menschen und dann sah ich ein Lächeln auf der anderen Seite des Raumes. Und dieses Lächeln, da war ich hypnotisiert. Und als ich aus dieser Hypnose rauskam, bin ich einfach direkt darüber marschiert. Und ja, sie hatte keine Chance.
Es gibt in diesem Kinofilm über Sie und Ihre Familie eine wunderschöne Szene. Da sitzt Ihre Frau im Wohnzimmer oder Malzimmer, wo auch immer, und malt und scheint so ganz entrückt zu sein und so ganz weit weg und so ganz ruhig. Und dann habe ich gedacht, die strahlt so eine enorme Kraft aus und so eine enorme Ruhe, die sie natürlich auch braucht, weil sie mit einem Mann verheiratet ist, der ständig unterwegs ist.
Ja.
Wie kriegen Sie das hin, für diese Familie dann doch noch so viel Zeit zu haben, dass Sie auch das Gefühl haben, ich habe eine Familie und ich bin auch da?
Naja, meine eiserne Regeln ist, nie mehr als eine Woche weg zu sein.
Okay.
Das macht das zu einer großen Herausforderung. Da ich international spiele, heißt das, ich sehr viel fliegen muss hin und her, um das zu machen. Der maximale Entgegenkommen wäre 10 Tage. Und wenn das der Fall ist, dann kommt die Familie mit. Und die ersten 2 Jahre waren sie fast immer mit mir unterwegs. Jetzt ist mein Sohn in der Kita, das heißt, es ist ein bisschen anders. Und er soll auch eine Zuhause haben. Er soll an einem festen Ort sein. Das braucht er. Das möchten wir auch. Von daher, ich versuche, meiner Familie dieses Gefühl zu geben, wenn ich da bin, bin ich wirklich da. Und für viele von uns ist es schwierig. Man kommt zurück nach Hause, man ist gestresst nach der Arbeit und es dauert eine Weile, bis man sich sozusagen einlassen kann darauf. Bei mir ist es so, in der Sekunde, wo ich da bin, gibt's nur die Familie. Und das macht es für zum Beispiel für mein Team, die mein Leben quasi planen, sehr schwierig, weil sie wissen, da haben sie keine Chance. Also die Familie regiert über alles. Und die Auszeiten sind, die waren immer wichtig, aber die sind noch lebenswichtiger geworden, weil natürlich jeder möchte etwas von meiner Zeit haben oder ich darf diese wunderbaren Angebote haben. Und es ist natürlich verführerisch zu sagen, weiter, weiter, weiter. Aber ich weiß auch, ich brauche die Zeit mit der Familie und auch man braucht Zeit, über Musik nachzudenken. Du kannst nicht immer nur spielen, 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 sondern diese Werke sind viel größer als uns. Und nach einer Weile, du musst sich distanzieren davon. Du musst wieder sozusagen über was anderes denken, damit man atmen kann, auch damit diese Stücke atmen können.
Wo tun Sie das? Wo atmen Sie dann auch durch und holen wieder Luft?
Zu Hause. Das heißt nicht immer in Berlin, in unserer Wohnung, aber das heißt mit meiner Familie. Meistens ist es zu Hause, also diese Zeit zu Hause ist so, so kostbar. Und wir fahren dann, also manchmal im Urlaub, aber ansonsten für uns Urlaub ist zu Hause zu sein. Weil wir genießen Berlin, wir genießen die Familie, die wir da jetzt haben dort. Und ansonsten gibt es ein paar Orte, Schloss Elmau ist eine, wo ich besonders gerne bin. Mein Sohn inzwischen auch. Wo man da wirklich das Gefühl hat, du kannst wandern, du kannst diese Luft genießen, man kann einfach die Seele wirklich baumeln lassen.
Auf Schloss Elmau werden Sie, Daniel Hope, ganz bald wieder spielen. Und während unsere Aufzeichnung läuft, reisen Sie von San Francisco nach Stanford, Palm Beach und Scottsdale, um Ihre Mozart-Reise zum Klingen zu bringen. Mit welchem Stück der neuen CD möchten Sie sich aus dem Gespräch verabschieden, für das ich, Gisela Steinauer, mich jetzt schon ganz herzlich bedanke?
Ich würde sagen, vielleicht den zweiten Satz aus Mozarts Guido-Wieling-Konzert, weil das hat erstens für mich die schönste Melodie, die Mozart je geschrieben hat. Und das erinnert mich schon wieder sehr an Yehudi Menuhin, weil ich durfte ihm mit diesem Stück so oft hören, niemand spielt es, wie er es konnte. Und auf diese CD war es ein bisschen ein Versuch, dieser Hommage auch an ihn, nicht nur an Mozart, sondern auch an Menuhin gerecht zu werden.
Dankeschön, Daniel Hope.
Danke. Thank you.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.